Und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 2, Befragung der Bundesregierung. Die Bundesregierung hat mitgeteilt, dass heute die Bundeskanzlerin Frau Dr. Angela Merkel zur Verfügung steht. Frau Bundeskanzlerin, wenn Sie mögen, falls noch, da bitte ich erst mal die Plätze einzunehmen. Nehmen Sie mal bitte, wer den Saal verlassen möchte oder muss. Und dann nehmen Sie die Plätze ein. Lassen Sie sich nicht namentlich von mir auffordern.
Tut mir leid. Kann ich nicht ändern.
So, Frau Bundeskanzlerin, wenn Sie mögen, haben Sie jetzt das Wort für die einleitenden Ausführungen.
Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, die derzeitige Infektionslage in Deutschland ist ja ermutigend und macht Hoffnung auf einen guten Sommer. Bundesweit liegt die 7-Tages-Inzidenz inzwischen in einem einstelligen Bereich. Und dieser Entwicklung haben wir einer gemeinsamen Kraftanstrengung zu verdanken, einer Kraftanstrengung der Bürgerinnen und Bürger, der Wirtschaft, der Kultur, der Bildungseinrichtungen und vieler, vieler mehr, die ich hier gar nicht alle im Einzelnen nennen kann. In einem Wort eine Kraftanstrengung der ganzen Gesellschaft. Ich bin gleichwohl sicher, dass es auch in Ihrem Namen ist, wenn ich in diesem Dank ganz besonders die Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger hervorhebe. Sie sind in allen drei Wellen. Sie sind in allen drei Wellen der Pandemie bis an die Grenzen ihrer Kräfte gegangen, zum Teil weit darüber hinaus, um Leben zu retten und immer auch Patientinnen und Patienten mit anderen behandlungsbedürftigen Krankheiten versorgen zu können. Und deshalb danke ich Ihnen von ganzem Herzen. Das derzeitige Infektionsgeschehen ist ermutigend und lässt Öffnungen zu. Sie sind sachgerecht und verhältnismäßig. Aber ich betone, wir müssen auch dabei mit Augenmaß vorgehen. Das heißt, das Einhalten der Abstandsregeln, der Hygienemaßnahmen und der Maskenpflicht in bestimmten Situationen sind weiterhin wichtige Schutzmaßnahmen, und das bleiben sie auch. Ich bitte daher nachdrücklich um die Einhaltung dieser Regeln. Denn auch wenn die dritte Welle eindrucksvoll gebrochen ist, vorbei ist die Pandemie noch nicht. Wir bewegen uns immer noch auf dünnem Eis. Deshalb war es erforderlich, dass der Deutsche Bundestag am 11. Juni die Verlängerung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite für 3 weitere Monate beschlossen hat. Das kommt auch in der Einschätzung des Robert-Koch-Instituts zum Ausdruck, dass die Gefährdung der Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland inzwischen von sehr hoch auf hoch abgesenkt hat. Hoch. Diese Einstufung berücksichtigt einerseits die derzeit stabile Infektionslage mit niedrigen Infektionszahlen und blendet andererseits aber auch nicht die Gefahren durch die Verbreitung besorgniserregender Mutationen aus. Einer Gefahr, die gerade in Ländern mit einem hohen Anteil der Delta-Variante spürbar wird. Stark steigende Neuansteckungen in Russland und Portugal zum Beispiel sind vor allem auf diese neue Variante zurückzuführen. Das sollte uns Warnung und Auftrag zugleich sein. Denn auch bei uns steigt der Anteil der Delta-Mutation an den Infektionen. Wir dürfen jetzt das, was wir gemeinsam erreicht haben, nicht leichtfertig riskieren. Der Schlüssel zur Überwindung der Pandemie sind natürlich die Impfungen. Unser Ziel ist und bleibt, allen Bürgerinnen und Bürgern bis Ende des Sommers ein Impfangebot machen zu können. Derzeit ist mehr als die Hälfte der Bevölkerung einmal geimpft. Rund ein Drittel der Bevölkerung hat bereits den vollen Impfschutz erhalten, der nach allem, was die Wissenschaft bisher einschätzen kann, auch der beste Schutz vor der Delta-Variante zu sein scheint. Meine Damen und Herren, es ist zu früh für eine abschließende Bewertung der Pandemiebekämpfung. Aber als wichtigstes Zwischenfazit dürfen wir gemeinsam festhalten, dass es gelungen ist, die in den 3 Wellen drohende Überlastung des Gesundheitswesens zu verhindern. In der dritten Welle wurde dazu leider eine Bundesnotbremse unumgänglich. Dass die Überlastung unseres Gesundheitswesens bislang verhindert wurde, das hat nicht allein der Gesundheit gedient, sondern allem. Denn in der Pandemiebekämpfung ging und geht es ja nie um Gesundheit oder Wirtschaft. ein sich leider viel zu hartnäckig haltendes Missverständnis um Gesundheit oder Bildung, Gesundheit oder Kultur, sondern immer um Gesundheit und Kultur, Gesundheit und Bildung, Gesundheit und Wirtschaft. Was der Gesundheit dient, dient immer auch allem anderen. Wie sehr, das wird auch daran sichtbar, dass inzwischen die Wirtschafts- und Arbeitsmarktprognosen für die Zukunft gut sind, der Geschäftsklimaindex einen positiven Trend zeigt und wir vor einem kräftigen Wachstum stehen. Wenn wir nach der dritten Welle nun weiter vorsichtig und aufmerksam bleiben und besonders auch die vergleichsweise niedrigschwelligen und erträglichen Abstandsmasken und Hygieneregeln weiter beachten, dann wird die Coronavirus-Pandemie ihren Schrecken verlieren und endgültig überwunden werden. Herzlichen Dank.
So, dann beginnen wir mit der Befragung der Bundeskanzlerin. Die erste Frage stellt der Kollege Albrecht Glaser, AfD.
Frau Bundeskanzlerin, vor wenigen Tagen hat die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren nach Artikel 258 AEUV gegen Deutschland eingeleitet. Dieses Vorgehen knüpft an die Erklärung der Kommissionspräsidentin von der Leyen vom 10. Mai an, in welcher sie ausgeführt hatte, das letzte Wort über EU-Recht werde in Luxemburg gesprochen, nirgendwo sonst. Grund des Angriffs der Kommission ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 5. Mai 2020, in welchem das Gericht festgestellt hatte, dass die billionenschweren Anleihenkäufe der EZB als Eingriff in den unantastbaren Kerngehalt der deutschen Verfassungsidentität gewertet werden müssten. Das Verhalten der EZB sei nicht durch die EU-Verträge gedeckt. Diese sogenannte Ultravirus-Lehre hat das Bundesverfassungsgericht seit den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts entwickelt in einer ganzen Reihe von Entscheidungen. Verfassungsgerichte anderer EU-Staaten teilen diese Sichtweise. Am 9. Juni, also vor wenigen Tagen, wurde die Bundesregierung zur Stellungnahme bis zum 9. August aufgefordert. Da weder die Bundesregierung noch ein anderes Staatsorgan Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts und deren Schutz des Grundgesetzes aushebeln kann, frage ich Sie, wie die Bundesregierung den Angriff der EU auf den Kernbestand der deutschen Staatlichkeit sieht. Herzlichen Dank, trotz des Lärmes des unqualifizierten Dazwischenredens.
Sie haben die Fragezeit deutlich überschritten. Das erklärt den Lärm, Herr Kollege Glaser.
Ich habe das schon geahnt, aber vielleicht hätte es
ja,
so.
Ja, aber dafür ist die Redezeit ja nicht da und die rote Ampel auch. Jetzt hat die Bundeskanzlerin das Wort.
Genau. Also, wir haben in der Tat ein sogenanntes Auskunftsersuchen der Europäischen Kommission zu dem von Ihnen dargestellten Sachverhalt erhalten. Und die Bundesregierung beabsichtigt, auch in Übereinstimmung mit den Informationspflichten für das Parlament, nach den gesetzlichen Grundlagen dieses Auskunftsersuchen zu beantworten. Wir glauben, wir können das auch. Wir haben eine klare und auch vom Bundesverfassungsgericht gar nicht in Abrede gestellte Situation, dass natürlich europäisches Recht Vorrang vor nationalem Recht hat. Das wird von niemandem in Frage gestellt. Auf der anderen Seite haben wir eine Kompetenz der Nationalstaaten, Zuständigkeiten an die europäische Ebene zu verlagern durch Beschluss der nationalen Verfassungsorgane. Und es gibt keine Kompetenz sozusagen seitens der Europäischen Union. Und in diesem Geist werden wir auch das Auskunftsersuchen beantworten und hoffen dann, damit auch die Informationen nach Brüssel zu liefern, die gebraucht werden.
Möchten Sie eine Nachfrage stellen?
Selbstverständlich, Herr Präsident.
Bitte, Herr Glaser.
Am 14. Juli wird die EU-Kommission einen Vorschlag machen zur Ergänzung des sogenannten Eigenmittelbeschlusses, der die jährlichen Pflichtabgaben der Mitgliedstaaten an die EU festlegt. Da darin erstmals in der Geschichte des Staatenbundes eine Kreditaufnahme von über 800 Milliarden mitbeschlossen werden sollte, wurde der Beschluss des Rates bei den Mitgliedstaaten mit Druck und Schmerzen zustande gebracht. Nunmehr will die Kommission die Erlaubnis, eigene Abgaben bei den EU-Bürgern bzw. Unternehmen erheben zu dürfen. Auch dies, ein einmaliger Vorgang in der Geschichte des Staatenbundes, versüßt für dieses Anliegen der EU mit dem Versprechen, diese Steuereinnahmen zum Schuldendienst für die aufgenommenen Kredite zu verwenden. Wie kommentieren Sie diesen Vorgang?
Also erst einmal ist richtig, dass der, ich sage es mal mit meinen Worten, der Eigenmittelbeschluss von allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union ratifiziert wurde und damit die Kommission eine erste Kredittranche aufnehmen konnte an den Finanzmärkten. Darüber hinaus gibt es andere Vorschläge für Eigenmittel als Einnahmen der europäischen Ebene. Wir haben so etwas heute schon im Zusammenhang mit Zollgebühren zum Beispiel. Wir haben auch bei der Beratung der mittelfristigen finanziellen Vorausschau, das ist Ihnen seit langem bekannt, überlegt, welche anderen Eigenmittel kämen noch in Frage. Die Kommission kann dazu Vorschläge vorlegen. Das wird im Europäischen Rat oder im Rat beraten. Und dann werden darüber die Entscheidungen gefällt, gemeinsam mit dem Europäischen Parlament. Und zur Zweckbestimmung dieser Einnahmen, dass wir natürlich, und das muss ja in unser aller Interesse sein, die aufgenommenen Schulden wieder zurückzahlen wollen. Das ist ja genau ein deutsches Kernanliegen. Und insofern müssen dafür die Voraussetzungen geschaffen werden. Ob das jetzt aus der mittelfristigen finanziellen Vorausschau kommt, aus zusätzlichen Eigenmitteln, das wird doch zu besprechen sein. Aber wir brauchen Einnahmen, die auch die Rückzahlung ermöglichen.
Die nächste Frage stellt der Kollege Carsten Schneider, SPD.
Frau Bundeskanzlerin, Sie haben da eben auf den Haushaltsbeschluss und auch die mittelfristige Finanzplanung rekurriert, die heute ja auch im Kabinett ist. Daran ist ja für das nächste Jahr eine Nettokreditaufnahme von fast 100 Milliarden Euro und in den nächsten Jahren in der Finanzplanung für die nächste Legislatur hohe Kreditaufnahmen und auch noch erheblicher Konsolidierungsbedarf. Nun habe ich von den beiden Parteivorsitzenden und Ministerpräsidenten der CDU und CSU, Söder und Herrn Laschet, vernommen, dass sie nach der Bundestagswahl einen Kassensturz vornehmen wollen. Und nehmen Sie mir nicht übel, aber ich interpretiere das als ein Misstrauen gegenüber dem, was das Kabinett unter Ihrer Führung und Finanzminister Scholz heute dem beschließt. Und daher frage ich Sie, ob Sie diese Forderung dieser beiden Ministerpräsidenten teilen und ob Sie sie gegebenenfalls darüber unterrichten wollen, wie die Finanzplanung des Bundes aussieht.
Also ich würde Sie erst mal beruhigen und würde das nicht als ein mangelndes Vertrauen verstehen, sondern ich würde das einfach als einen Ansatz verstehen, dass man mal in die Bücher guckt. Das macht jeder, selbst der heutige Finanzminister, permanent. Und insofern ist das auch für mich ein ganz normaler Vorgang. Und ich glaube, wenn man sich die Regierungsprogramme aller Parteien anschaut, dann ist es in jedem Falle und für jeden notwendig, einfach zu schauen, wie verhält sich das mit der dann herrschenden Finanzlage, die wir alle im Übrigen im Augenblick noch gar nicht richtig voraussehen können. Ich war heute sehr erfreut, als wir die Haushaltsberatung hatten im Kabinett, dass auch der Bundesbankpräsident sehr positive Wachstumsprognosen gegeben hat. Das heißt, das Hauptaugenmerk sollten wir jetzt erstmal auf Wachstum nach dem Einbruch der Ökonomie legen.
Frau Bundeskanzlerin, vielen Dank. Ich gucke auch gerne in die Bücher. Ich kann es den Ministerpräsidenten noch zur Verfügung stellen. Es ist ein öffentliches Dokument. Aber da Sie es ja so frisch heute auch schon beschlossen haben, ist meine Frage, wie hoch denn insgesamt der Konsolidierungsbedarf in der Nettokreditaufnahme in den nächsten 4 Jahren der Finanzplanung sein wird.
Ja, also wenn Sie es nicht nachgelesen haben, 99,7 Milliarden.
Das ist dieses Milliarden. Jahr, das ist für 2022, ich meine, das kumuliert für die nächsten Jahre.
5,4 im Jahre 2023, 12,0 im Jahre 2024, 11,8 im Jahre 2025, immer in Übereinstimmung mit der Schuldenbremse und dann 6,2 ungedeckter Bedarf noch im Jahre 2025. Stimmt das mit Ihrem Wissen überein?
Die nächste Frage stellt der Kollege Johann Vogel, FDP.
Ja, Frau Bundeskanzlerin, das ist ja die letzte Fragestunde nach Ihrer historischen Kanzlerschaft oder in Ihrer historischen Kanzlerschaft. Und das hat den Vorteil, dass Sie ja in den nächsten Wochen in den Debatten über die nächste Legislaturperiode nicht selbst Partei sein werden und deshalb ganz objektiv über die Lage sprechen können. Und vor dem Hintergrund habe ich eine Frage. Wir haben ja zwei interessante Wortmeldungen gehabt in den letzten Wochen. Wir hatten ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Klimapolitik, also zur Dekarbonisierung, wo der Kern ja war, dass heutige Generationen nicht zulasten künftiger bei absehbaren Herausforderungen wirtschaften dürfen. Und wir hatten zweitens den Wissenschaftlichen Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums, die ein erhebliches Finanzierungsloch bei der Rente konstatiert haben, wenn dann in den nächsten Jahren die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen. Und vor dem Hintergrund habe ich einfach die Frage, wir haben jetzt ja schon im Bundeshaushalt, über den Sie gerade schon gesprochen haben, über 100 Milliarden Euro Rentenzuschuss. Und wir wissen, der wird dramatisch steigen. Und wenn man das nicht will, und nicht will, dass alle Menschen zwangsweise länger arbeiten müssen oder die Beiträge explodieren, ob vor dem Hintergrund Sie glauben, dass sich die Rentenpolitik der letzten Jahre in der nächsten Dekade und der nächsten Legislaturperiode wird fortsetzen lassen?
Also zuerst einmal würde ich gerne sagen, dass ich entsprechend meinem Amtseid im Rahmen meiner persönlichen Möglichkeiten immer objektiv spreche. Zweitens und gesprochen habe. Zweitens ist ja das Thema Nachhaltigkeit der Rentenversicherung für uns ein permanentes Thema, schon über viele Jahre. Und ich darf sagen, dass in den letzten bestimmt 10 Jahren uns eigentlich geholfen hat, dass wir eine sehr viel höhere Beschäftigung hatten, als man vielleicht im Jahre 2004 oder 2005 vorausgesehen hätte. Das heißt, alle Kraft darauf zu lenken, die Erwerbsmöglichkeiten für Männer und Frauen, sage ich ausdrücklich, inklusive auch eines Einwanderungsgesetzes, Fachkräfteeinwanderungsgesetzes, wie wir es gemacht haben, zu nutzen und zu mobilisieren. Das ist, glaube ich, das beste Rezept, um die Nachhaltigkeit unserer Rentenversorgung, unserer Rentensicherung auch zu ermöglichen. Dazu kommt, dass die unterschiedlichen Parteien unterschiedliche Vorschläge unterbreiten, wie man das Ganze abstützen kann. Wir wissen alle, die gesetzliche Rentenversicherung alleine wird nicht ausreichen. Wir brauchen andere Rentenmöglichkeiten, zum Beispiel betriebliche und Ähnliches. Und Sie haben recht, auch eine gute Lohnsituation hilft natürlich, die Rentensituation auch zu verbessern.
Mögen Sie eine Nachfrage stellen?
Würde ich gerne.
Herr Kollege Vogel, bitte.
Vielen Dank, Herr Präsident. Jetzt ist die Arbeitsmarktsituation in der Tat sehr gut gewesen in den letzten Jahren, mit Ausnahme jetzt vielleicht der letzten Monate. Und deswegen ist die Situation in den Rentenfinanzen auch gut. Allerdings bemessen wir ja auch die Gefährlichkeit eines, sagen wir mal, für das nächste Wochenende angesagten Sturmes nicht danach, ob Mittwoch die Sonne scheint, sondern wir können ja vorausschauen. Und der Faktor Demografie, der kommt ja neu dazu. Also noch sind die Babyboomer ja nicht in Rente. Und die Frage, ob eine gute Arbeitsmarktsituation und gute Löhne da ausreichen wird, die bleibt virulent. Oder müssen wir da nicht an die Struktur des Rentensystems selber ran, auch nach Ihrer Überzeugung?
Also ich glaube, dass gerade Ihre Partei ja schon immer der Meinung ist, dass man an diese Struktur heran muss. Ich glaube, dass sich die umlagefinanzierte Rente länger bewährt hat, als wir alle dachten und dass sie sich auch weiter bewähren kann. Und würde deshalb auch im Blick auf das, was die Rentenkommission ja in dieser Legislaturperiode erarbeitet hat, damals noch in Erinnerung auch an Karl Schieverling, will ich seinen Namen dafür einfach noch mal nennen. Und das heißt nicht, dass wir da nicht in den nächsten Jahren weiterarbeiten müssen, aber für den Zeitraum, den ich jetzt übersehe, glaube ich, können wir guten Gewissens sagen, dass wir gute Grundlagen dafür gelegt haben.
Die nächste Frage stellt der Kollege Rudolf Henke, CDU-CSU. Da ist er, begibt sich zum Mikrofon.
Ach so, ja.
Bundeskanzlerin, ich komme noch mal zurück auf Ihre Eingangsbemerkung. Und nach den aktuellen Daten aus dem Robert-Koch-Institut haben wir in Deutschland ja etwa 90.500 Verstorbene im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zu beklagen. Auf der anderen Seite haben die zahlreichen Maßnahmen seit dem vorigen Frühjahr auch etlichen Menschen das Leben gerettet. Und zugleich erleben wir und haben erlebt Debatten um die Verhältnismäßigkeit von Schutzmaßnahmen, auch im internationalen Vergleich. Meine Frage, wie sieht Ihr bisheriges Fazit zum Schutz von Leben und körperlicher Unversehrtheit aus?
Also ich glaube, dass für jeden von uns doch in jeder Sekunde, der da Entscheidungen zu treffen hatte, ob Sie das hier im Parlament sind, ob wir das in der Regierung waren oder die Ministerpräsidentin und Ministerpräsidenten, sich immer überlegt hat, was ist der Weg, der beste Weg durch ein so unvorhergesehenes Ereignis wie eine solche schreckliche Pandemie. Und unser erster Maßstab war, die Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden. Ich habe eben gesagt, das ist uns einigermaßen gelungen. Der zweite Weg war natürlich, möglichst jedes Menschenleben zu schützen. Da muss man sagen, hatten wir schwere Stunden und Wochen, gerade auch wenn ich an den Jahreswechsel 2020/2021 denke, wo wir viel lernen mussten, um die Pflegeheime besser zu schützen. Und wenn ich daran denke, was wir an Hilfsmaßnahmen gemacht haben, dann haben wir, glaube ich, auch vieles richtig gemacht. Und trotzdem gibt es sehr, sehr viele Menschen, die gelitten haben, die auch über das Maß, was sie vielleicht selbst schaffen, gelitten haben. Und denen müssen wir jetzt auch nach Ende der epidemiologischen Lage von nationaler Tragweite weiterhelfen. Deshalb für die Kinder, für die Jugendlichen, für die Familien Unterstützungsmaßnahmen. Und das müssen wir dann situationsgerecht auch weiter tun. Das ist ein großer Einschnitt in unserer Geschichte. Und da wird man auch zurückblickend noch mal Lehren ziehen müssen, was können wir besser vorbereiten für solche Fälle. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, haben wir auch sehr vieles richtig gemacht, auch im internationalen Vergleich.
Herr Kollege Henke, mögen Sie eine weitere Nachfrage stellen?
Ja, das möchte ich gerne.
Bitte gerne.
Möchte ich nachfragen, welche Erwartungen haben Sie an Änderungen nach diesem auch gemeinsamen weltweiten Erleben in der internationalen Zusammenarbeit?
Ich habe die Erwartung, dass die WHO schlagkräftiger ist, dass wir in der Lage sind, so wie wir es jetzt sehr schnell gemacht haben, mit ACTA A und COVAX internationale Fazilitäten zu haben, die dann auch Medikamente entwickeln, Impfungen machen und dass wir insgesamt das internationale Gesundheitswesen resilienter machen. Die WHO braucht sicherlich auf ihre Regionalorganisationen noch mehr sozusagen Schlagkraft, auf die zuzugreifen. Und wenn ich an die Entwicklungsländer denke, da müssen wir vor allen Dingen eine Infrastruktur im Gesundheitswesen schaffen, die dann schnelles Impfen zum Beispiel, wenn die Impfstoffe vorhanden sind, auch ermöglicht, eine gute Aufklärung und Vorbereitung. Aber insgesamt hat sich in den Zeiten der Pandemie der Multilateralismus eigentlich stärken können. Und das ist für mich eine gute Botschaft. Aber und zweitens will ich noch sagen, wir haben natürlich einen schweren Rückschlag erlitten bezüglich der Umsetzung der gesamten Agenda 2030. Das heißt, die ganze nächste und übernächste Legislaturperiode werden alle damit beschäftigt sein, diese SDG-Ziele 2030 zu erreichen. Und es wird ein Mehr an Entwicklungsanstrengungen bedürfen und nicht ein Weniger.
Die nächste Frage stellt die Fraktionsvorsitzende der Fraktion Die Linke, Amira Mohammed Ali.
Frau Bundeskanzlerin, Ihr Gesundheitsminister Jens Spahn hat angekündigt, allen Jugendlichen ab 12 Jahren bis Ende August ein Impfangebot machen zu können. Können Sie das so bestätigen? Und wenn ja, was bedeutet das konkret? Also bedeutet das, dass die Jugendlichen dann hochpriorisiert werden sollen, weil ja sonst immer eher vom Ende des Sommers die Rede ist? Das hatten Sie eben auch schon noch mal gesagt. Oder heißt das, dass bis Ende August alle Menschen, die das wollen, also auch die vielen, die jetzt schon auf den Wartelisten stehen, von den Ärzten, von den Impfzentren, dass die bis Ende August ihre Erstimpfung erhalten? Oder bedeutet das, dass diese Menschen zumindest alle bis Ende August einen konkreten Impftermin bekommen, der dann auch Wochen oder Monate später liegen kann? Ich denke, da werden Sie mir zustimmen, Frau Bundeskanzlerin, das ist wichtig für die Menschen, hier Klarheit zu haben.
Ja, das mit dem Impfangebot bezüglich der jungen Menschen, das können wir machen bis Ende August. Ich will mich jetzt nicht festlegen. Ich habe mich immer auf den 21. September, als ich gefragt wurde, festgelegt. So wie es jetzt aussieht, brauchen wir vielleicht nicht die ganze Zeit, aber ich nenne kein neues Datum. Das ist mal gesagt worden, als wir noch dachten, wir können priorisieren durch die Empfehlung der Ständigen Impfkommission, die ausdrücklich Kinder nicht priorisiert. Hat sich das ein bisschen geändert? Die Ständige Impfkommission hat ja gesagt, wer freiwillig will, wenn der Arzt es empfiehlt, kann das Kind geimpft werden. Aber es ist nicht so, dass die Ständige Impfkommission gesagt hat, wenn der Schulunterricht wieder beginnt, wäre es am besten, alle Kinder sind geimpft. Und insofern werden die Kinder jetzt, sage ich mal, nicht hoch priorisiert, wie Sie das jetzt gerade genannt haben, oder kriegen keine höhere Priorität, sondern die Kinder werden im Grunde behandelt wie die Bevölkerungsgruppen, die auch keine besondere Prioritätsstufe haben. Wir sind, und deshalb bin ich so zögerlich, wir wissen nie ganz genau, wie viel der vertraglich vereinbarten Impfstoffe wir dann genau bekommen. Wenn die Lieferungen gut laufen und wirklich das kommt, was uns versprochen wurde, dann können wir jedenfalls mit sehr gutem, auch mit einem kleinen Puffer, das mit dem 21. September erreichen. Und dann sprechen wir über wenige Tage. Aber das ist meine Einstellung jetzt zu den Kindern.
Sie haben das Wort zu einer Nachfrage.
Ja, danke schön. Ich habe noch eine Nachfrage, auch zum Impfen. Wir wissen, dass in sogenannten sozial benachteiligten Stadtteilen oder Gebieten, dass da die Impfquote niedriger ist als im Rest des Landes und dass ärmere Menschen auch ein höheres Risiko haben, an Covid-19 zu erkranken. Und wenn dann sie dann krank werden, dass dann auch ein schwererer Verlauf befürchtet werden muss, eben aufgrund von beengten Wohnverhältnissen, weil ärmere Menschen in der Regel Berufe haben, wo man nicht Homeoffice machen kann, aufgrund von Vorerkrankungen und so weiter. Deswegen meine Frage, was tut die Bundesregierung ganz konkret, um die Menschen, die besonderen Schutz brauchen, hier zu schützen? Wollen Sie den Einsatz von den mobilen Impfteams, die es ja teilweise schon gibt, wollen Sie das konkret fördern?
Also der Bundesgesundheitsminister spricht ja mit den Gesundheitsministern der Länder und ich habe mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten gesprochen. Erstens, wir werden die Impfzentren weiter offen halten. Das heißt also, dort werden ja auch oft diese mobilen Impfteams gebildet, die dann in bestimmte Ortsteile oder Stadtteile hingehen. Ich glaube, das hat sich sehr bewährt. Wir werden das auch im Herbst brauchen, wenn wir eventuell Nachimpfungen für die Pflegeheime machen müssen. Das werden auch keine Impfungen sein, die sozusagen mit dem Impfzentrum direkt gemacht werden können, sondern wo man auch besser mobile Teams braucht. Und ich finde, die ganzen Beispiele, die jetzt ja inzwischen auch schon Schule gemacht haben, sind doch sehr ermutigend. Und wir werden jetzt in eine Situation kommen im Sommer, in der nicht mehr die Terminvergabe sozusagen völlig überbucht ist und lange Warteschlangen an den Telefonen sind, sondern wo wir schon ein Stück weit noch mal zu den Menschen gehen müssen. Und das gilt insbesondere auch für jüngere Menschen, die nicht alle einen Hausarzt haben vielleicht. Und insofern kann ich dem Gedanken sehr viel abgewinnen. Aber die Bundesregierung organisiert das ja nicht selber, sondern sie ermöglicht es nur. Und die Bitte der Länder war, dass wir auch weiter die Impfzentren unterstützen finanziell, damit von dort aus auch solche mobilen Impfteams gebildet werden können.
Dankeschön. Die nächste Frage stellt der Abgeordnete Oliver Krischer.
Herzlichen Dank, Frau Präsidentin, Frau Bundeskanzlerin. Im Netz kursiert derzeit ein Video, eine NDR-Talkshow aus dem Jahr 1997. Da äußern Sie sich sehr vehement, dass in Sachen Klimaschutz schnell und konsequent gehandelt werden muss. Sie sagen, und das finde ich gerade 25 Jahre zurück sehr weitsichtig, Sie argumentieren auch, dass die Folgekosten Nichthandelns im Umwelt- und Klimaschutz oft die Kosten des Handelns übersteigen und plädieren deshalb sehr stark für im Jahr 1997 für schnelles Handeln. Wie würden Sie nach 16 Jahren Ihrer Kanzlerinnenschaft die Bilanz in Sachen Klimaschutz vor dem Hintergrund Ihrer damaligen Äußerungen, die, glaube ich, nicht nur in dieser einen Talkshow, sondern öfters von Ihnen gemacht worden sind, bewerten?
Ja, ich war halt Umweltministerin, nicht? Und zu dem jetzt damaligen Zeitpunkt. Und wir hatten ja das Kyoto-Abkommen damals als rechtliche Grundlage. Und wir hatten die Verpflichtung, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon zwischen 1990 und 2010 in Deutschland den CO2-Ausstoß um 20% zu reduzieren. Und die IPCC oder IPCC-Berichte sind dann ja immer drängender geworden in der Folgezeit. Das hat dazu geführt, dass wir den Beschluss gefasst haben, zwischen 2010 und 2020 nochmal um 20% die CO2-Emissionen zu reduzieren, also zu verdoppeln unserer Anstrengung. Und wenn man bedenkt, dass in die Zeit 1990 bis 2010 ja die gesamte deutsche Einheit fiel mit dem gesamten Zusammenbruch der Wirtschaft dort, war dieses Ziel 2010 bis 2020 so vorzugehen, und das hat dann, haben wir dann, ich weiß nicht mehr, ob das unter Rot-Grün so beschlossen wurde, wahrscheinlich in der Regierungszeit von Gerhard Schröder, aber das haben wir sofort übernommen. Das heißt also, wir haben unsere Anstrengung verdoppelt. Und jetzt mit dem Klimaschutzgesetz, was morgen verabschiedet wird, werden wir von 40% auf 65% in 10 Jahren gehen. Und da wir wissen, dass es mit Sicherheit nicht leichter wird, sind das also wachsende Ambitionen über die Dauer meiner politischen Tätigkeit. Und da würde ich sagen, da drückt sich eine gewisse Dringlichkeit aus. Ja.
Sie haben das Wort zur Nachfrage.
Danke, Frau Bundeskanzlerin, für die Erläuterung. Mich würde aber da noch mal konkret interessieren, Sie haben jetzt die Ziele beschrieben im Laufe der Zeit, aber würden Sie das auch in der Rückschau, wie Sie damals argumentiert haben, was in den letzten 16 Jahren passiert ist, als ausreichend betrachten? Oder würden Sie heute sagen, das hätte eigentlich mehr sein müssen? Und meine weitere Frage, was würden Sie Ihrer Nachfolgerin oder Ihrem Nachfolger damit auf den Weg geben, was man im Klimaschutz tun muss?
Naja, wir hatten ja zwei Sorten von Problemen. Ich habe damals, war sehr glücklich, dass das Kyoto-Abkommen verhandelt wurde und habe dann mehrere Rückschläge mit Schrecken zur Kenntnis nehmen müssen. Erstens, dass die Vereinigten Staaten von Amerika niemals das Kyoto-Abkommen unterzeichnet und ratifiziert haben. Zweitens, dass große Länder wie Indien erklärt haben, niemals werden sie verpflichtend ein internationales Abkommen unterzeichnen, bei dem das nationale Parlament sozusagen seine Reduktionszahlen vorgegeben bekommt. Das hat dann zu dem Rückschlag von Kopenhagen geführt und dann zu dem heutigen Paris Accord, wo man ja von freiwilligen Verpflichtungen ausgeht. Und ich glaube, in meiner politischen Zeit, wenn ich mir die Situation anschaue, kann kein Mensch sagen, dass wir genug getan haben. Das ist ja vollkommen klar. Aber das kenne ich auch echt im Augenblick niemanden. Aber wir haben als Europäische Union doch sehr anspruchsvolle Vorgaben uns gemacht. Wir haben sehr dafür gesorgt, dass das Pariser Abkommen verabschiedet werden konnte. Ich gucke mal auf das gelbe Flackern. Und wir haben sozusagen auch weltweit doch sehr daran gearbeitet, Klimaallianzen zu schmieden, dass China heute solche Vorschläge hat, dass wir erfreulicherweise auch die Vereinigten Staaten von Amerika wieder an Bord haben. Das sind gute Dinge, aber die Zeit drängt wahnsinnig und ich kann die Ungeduld der jungen Leute verstehen. Also genug ist es angesichts der objektiven Situation noch nicht. Aber es ist viel passiert und mit einem höheren Tempo als 1997 sozusagen auf der Agenda stand.
Frau Bundeskanzlerin, der Hinweis sei mir gestattet, wenn es gelb flackert, ist es das Signal, dass es gleich auf rot umspringt. Und dann ist tatsächlich die Antwortzeit.
Ja, das habe ich verstanden, aber wenn ich noch so viele Gedanken in meinem Kopf habe, muss ich aufpassen.
Ich verstehe das alles. Ich verstehe das alles, aber. Die nächste Frage stellt der Abgeordnete.
Bei Gelb fährt man nicht mehr los. Da fragt man sich immer, darf ich den nächsten Satz noch anfangen? So.
Gut. Die nächste Frage stellt der Abgeordnete Sebastian Münzenmeier.
Danke, Frau Präsidentin. Frau Bundeskanzlerin, laut einer aktuellen Studie der Universität Duisburg und Essen mit über 160.000 Teilnehmern sind die momentan durchgeführten PCR-Tests, die ja die Grundlage für den Inzidenzwert bilden, nicht aussagekräftig über die Ansteckungsgefahr eines Getesteten. Und laut dem Autor der Studie, Professor Dr. Stang, waren im Vergleichszeitraum der Studie über 60% der positiv Getesteten nicht mehr ansteckend, da der CT-Wert über 25 und die Viruslast dementsprechend zu gering für eine Ansteckung war. Und da die positiven PCR-Tests, ich habe es ja gerade eben gesagt, momentan die Grundlage für den Inzidenzwert sind und dieser Inzidenzwert ist dieser Bundesregierung nach ja die Voraussetzung für massive Einschränkungen von Grund- und Freiheitsrechten. Und deswegen, Professor Dr. Andreas Stang äußert sich dazu wie folgt, ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin, die am Ende errechnete Zahl von SARS-CoV-2-positiv Getesteten sollte daher nicht als Grundlage für Pandemiebekämpfungsmaßnahmen wie Quarantäne, Isolation oder Lockdown benutzt werden. Zitat Ende. Vor diesem Hintergrund frage ich Sie, stimmen Sie dieser Aussage zu? Und wenn nein, warum nicht?
Nein, ich stimme der Aussage so nicht zu. Ich glaube, dass auch gute wissenschaftliche Antworten, die ich hier nicht wiedergeben kann, zum Beispiel von Herrn Professor Drosten in seinen letzten Podcast gegeben wurden. Ich will nur ganz allgemein sagen, Sie schauen sich, wenn Sie sich den PCR-Wert eines Erkrankten anschauen, dann baut der sich auf und dann baut er sich nach einem Höhepunkt auch wieder ab. Und das heißt, man hat im Verlauf der Krankheit, wenn man jetzt jeden Tag einen PCR-Test machen würde, immer eine bestimmte Verlaufskurve. Und da sind Teile davon unterhalb von 25 und Teile davon sind über 25. Einmal ist man mehr ansteckend, mal kommt man ins Ansteckenbereich, dann ist man wieder gar nicht mehr ansteckend. Und die einzige Frage ist, haben wir, und wir hatten ja nur eine endliche Zahl von PCR-Tests zur Verfügung, vielleicht manchen Menschen 3 oder 4 Tage zu lange Quarantäne gesagt. Sie können aber mit einem PCR-Test, bei dem Sie 100% rauskriegen, ob jemand die Krankheit hat, nicht sagen, ist der auf dem aufsteigenden Ast des PCR-Wertes, auf dem absteigenden Ast des PCR-Wertes, also weil es gerade andersrum geht, ist mit meiner Handbewegung, müssen Sie sich andersrum denken, aber ist er genau, in welchem Stadium der Infektion ist der? Und deshalb glaube ich, dass wir im Großen und Ganzen im Blick auf die Verfügbarkeit von PCR-Tests verantwortlich gehandelt haben und man natürlich, wenn man unendlich viele solcher Tests hat, könnte man die Quarantänezeit hinten und vorne noch ein bisschen abschneiden. Aber das wäre nicht verantwortlich, da man für das Individuum ja auch gar nicht weiß, wie sich die PCR-Konzentration dann verändert. Das kann beim einen schnell gehen, beim anderen langsam gehen. Wir können ja nicht stündlich testen und fragen, ist der jetzt über 25 oder unter 25 und darf ich den noch auf die Straße lassen? So. Und deshalb ist das nach bestem Wissen und Gewissen gut gemacht.
Sie haben das Wort zur Nachfrage.
Vielen herzlichen Dank. Ja, Sie haben jetzt wieder nur auf den PCR-Test bzw. auf die Inzidenz bei einigen
Ihrer... Ich habe auf den CT-Wert gestellt.
Frau Bundeskanzlerin, Entschuldigung.
Ja, selbstverständlich.
Erst stellt der Abgeordnete noch seine Nachfrage und dann...
Frau Bundeskanzlerin, danke fürs Wort. Also es ist ja so, Sie haben ja in einigen Ihrer Maßnahmen, wie zum Beispiel auch in der Bundesnotbremse, da haben Sie komplett auf die Inzidenz abgestellt. Da gibt es keine weiteren Maßnahmen, wie zum Beispiel die Belegung der Intensivbetten, die haben Sie vorhin angesprochen. Auch da gibt es Manipulationsvorwürfe. Der Bundesrechnungshof hat gesagt, da war wohl nicht alles ganz korrekt. Jetzt haben wir den Fall der PCR-Tests, wo eine namhafte Studie, ist ja nicht so, dass ich die erfunden habe, eine namhafte Studie sagt, naja, da gibt es einiges an Unklarheiten. Das bedeutet, Ihre Maßnahmen, die Sie bisher getroffen haben, die stehen alle auf sehr wackeligen Füßen. Und deswegen vor diesem Hintergrund möchte ich Sie noch mal fragen, wie geht es in Zukunft weiter? Jetzt wurde ja schon von der Delta-Variante geredet. Auch da gibt es Aussagen dazu, dass die zwar ansteckender, aber nicht gefährlicher im Sinne von schweren Verläufen sei. Wie stellen Sie sich vor, wann kann man denn Maßnahmen wirklich aufheben? Oder müssen wir damit rechnen, dass wir Ende des Jahres wieder in Lockdown gehen? Müssen wir damit rechnen, dass eine Epsilon-Variante auftaucht und so weiter?
Also, dass verschiedene Varianten auftauchen können, damit müssen wir rechnen, solange nicht die gesamte Weltbevölkerung geimpft ist. Und jetzt werde ich noch mal versuchen zu ordnen, was Sie jetzt hier gesagt haben. Ein PCR-Test ist positiv. Dann hat der Mensch SARS-CoV-19. Zweitens, mit einem PCR-Test ist ein CT-Wert verbunden. Irgendeine Konzentration in Abhängigkeit von der Zeit. Und dieser CT-Wert kann über oder unter 25 sein. Ist er über 25, ist der Mensch ansteckend. Ist er unter 25, ist er nicht ansteckend. Sie wissen aber nicht, in welchem Moment des Krankheitsverlaufes Sie diese Messung machen. Also hat er morgen einen höheren CT-Wert oder einen niedrigeren CT-Wert. Und davon hängt ab, ob er morgen noch ansteckend ist oder nicht. Das heißt also, im Grundsatz ist der PCR-Test immer ein hervorragender Indikator für die Frage, ob jemand krank ist. Und wenn ich mir den Zeitverlauf von CT angucke, kann ich auch sagen, wann ist er mit großer Wahrscheinlichkeit ansteckend, wann nicht. Jetzt fragen Sie nach der Inzidenz. Die ist ja was ganz anderes. Die Inzidenz ist die Zahl der Menschen, die einen positiven PCR-Test hatten pro 100.000 Einwohnern in 7 Tagen. Und diese Inzidenz, da haben wir eine Evidenz gehabt, dass bei den bisherigen Varianten, ich hole das bei der nächsten Frage rein, bei den bisherigen Varianten, die Krankenhaushäufigkeit so und so viel hoch ist und die schwere Erkrankungsverläufe so und so hoch sind und Long-Covid vielleicht so und so hoch sind. Durch das Impfen wird sich das ändern. Das heißt, das, was wir im letzten Winter hatten, dass die Inzidenz in dieser und jener Weise mit der Zahl der belegten Intensivbetten verbunden ist, das wird nicht mehr 1:1 so gelten. Wie das gilt, wie die einzelnen Impfstoffe auf schwere Verläufe wirken, auf die Ansteckbarkeit anderer Menschen, selbst wenn ich selber nicht schwer erkranke, das hängt von der Impfquote ab. Wie viele Menschen lassen sich impfen? Je mehr sich impfen lassen, umso leichter haben wir es. Aber es wird sich durch das Impfen verändern. Und deshalb kann ich Ihnen für den Herbst diesen Jahres noch keine Aussage machen.
Die nächste Frage stellt die Kollegin Katja Mast.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Frau Bundeskanzlerin, damit Jung und Alt Sicherheit im Alter haben, braucht es aus unserer Sicht ein stabiles Rentenniveau weit über 2025 hinaus. Denn nur damit steigen die Renten wie die Löhne. Und Rente ist ja Respekt vor Lebensleistung. Das müssen wir stärken aus unserer Sicht. Mit der Bitte um eine klare Antwort. Sind Sie mit mir und der SPD-Bundestagsfraktion der Meinung, dass das Rentenniveau über das Jahr 2025 hinaus stabilisiert werden muss?
Ich glaube nicht, dass das Rentenniveau die alleinige Größe ist. Also dieser einfachen Aussage schließe ich mich so nicht an, sondern ich bin der Meinung, dass wir für auskömmliche und gute Renten sorgen müssen. Das hängt sehr von der Lohnentwicklung ab, von der Beschäftigung ab. Das hängt von der Frage ab, wie viele Menschen haben betriebliche Altersvorsorge, was tun wir für zusätzliche Altersvorsorge. Also ich würde es nicht alleine an das Rentenniveau knüpfen. Wir haben im Übrigen als Respekt vor Lebensleistung auch die Grundrente eingeführt, ein sehr umstrittenes Mittel, aber seitdem wir sie haben, spricht keiner mehr von ihr. Deshalb würde ich sie gerne noch mal erwähnen.
Also Sie haben das Wort zur Nachfrage.
Danke, Frau Bundeskanzlerin, auch für Ihre Antwort, auch für den Hinweis auf die Grundrente. Das war ja ein langer Prozess, in dem wir nicht immer von Anfang an gemeinsam gegangen sind, aber am Schluss gemeinsam entschieden haben. Die gesetzliche Rente stellt insgesamt für fast drei Viertel der Menschen die Alterungssicherungsleistung, ist ungefähr drei Viertel der gesetzlichen Rente. Sie ist damit die stabilste und das stabilste Fundament der Altersvorsorge. Deshalb fokussiere ich meine Fragen ja auch auf die gesetzliche Rentenversicherung. Für viele ist sie sogar die einzige Altersvorsorge. Handeln wir nicht politisch, wird das Rentenniveau ab 2025 sinken und damit auch die Sicherheit durch die gesetzliche Rentenversicherung abnehmen. Jetzt wird auch noch im CDU-Wirtschaftsministerium diskutiert, das Rentenalter noch weiter anzuheben. Bezieht sich ja auch nur auf die gesetzliche Rentenversicherung, und zwar zuerst auf 68 und später noch höher. Wir von der SPD lehnen dies ab. Lehnen Sie eine weitere Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalters ebenfalls ab? Und wenn ja, wie erklären Sie sich, dass dazu eine klare Aussage im CDU-Wahlprogramm fehlt? Sie sind ja auch Mitglied der CDU.
Ja, also sie steht für mich überhaupt nicht. Eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit steht für mich nicht auf der Tagesordnung. Und ich glaube, dass wir, wenn man den Prognosen auch, wir machen ja jedes Jahr, glaube ich, einen Rentenbericht, wo wir uns immer anschauen, wie das weitergeht oder alle paar Jahre. Und die Prognosen wurden erfreulicherweise alle so nicht eingehalten, sondern es hat sich das gesetzliche Rentensystem als sehr viel stabiler erwiesen, als manche Prognose es gesagt hat. Ich bedauere, dass wir noch kein gutes Vorsorgeprodukt gefunden haben. Der Impuls der Riester-Rente war ja richtig. Und wir müssen Geringverdiener und die Menschen, die weniger verdienen, anders unterstützen als einfach nur durch steuerliche Vorteile. Wir brauchen noch ein zusätzliches Produkt, was auch eine private Vorsorge für Geringverdiener möglich macht. Im Übrigen hat das Wirtschaftsministerium, das möchte ich dann doch noch mal klarstellen, jedes Ministerium hat Beiräte. Und diese Beiräte und Sachverständigen und so weiter, die sagen uns vieles und geben uns viele Hinweise. Aber das ist bei weitem nicht in jedem Fall identisch mit dem, was das Ministerium dann macht und denkt. Sonst würden Sie sagen, beim Wirtschaftsministerium mehr als beim Sozialministerium, aber das ist Ihre persönliche Betrachtung.
Die nächste Frage stellt der Kollege Alexander Graf Lambsdorff.
Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Frau Bundeskanzlerin, kürzlich hat sich ein Experte der Bundeswehruniversität in Hamburg, selber Soldat, vor dem Hintergrund des Konflikts im Kaukasus im Blick auf die Bundeswehr wie folgt geäußert: Wenn die Bundeswehr in diesem konkreten Konflikt gegen Aserbaidschan hätte kämpfen müssen, hätte sie kaum eine Chance gehabt. Allein schon die fehlende Heeresflugabwehr wäre uns zum Verhängnis geworden. Der Inspekteur des Heeres hat sich kürzlich wie folgt öffentlich eingelassen, dass es trotz politischem Willen und zeitlichem Vorlauf nicht gelingen wird, seitens der Bundesregierung, der NATO, die zugesagte schnelle Eingreiftruppe 2023 mit einer eigenständig ausgerüsteten Brigade zur Verfügung zu stellen. Und der letzte Wehrbeauftragte hat kürzlich noch geäußert, er halte die Bundeswehr als in Gänze für nicht einsatzfähig. Sie waren 16 Jahre lang in Verantwortung, auch für unsere Streitkräfte. Im Ernstfall wären Sie die Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt. Meine Frage an Sie, wie konnte es so weit kommen?
Ja, ich teile die Einschätzung erst einmal in der Pauschalität nicht. Wir kommen hier gerade aus einer aktuellen Stunde, wo wir über Afghanistan gesprochen haben. Und ich habe oft im Gespräch auch mit anderen Staats- und Regierungschefs erlebt, dass man durchaus fand, dass die Bundeswehr einsatzfähig war. Sie hat dort für 19 oder 20 weitere Nationen auch den Schutz mit organisiert. Aber wir können nicht all das, was wir vielleicht können sollten. Leider ist es in dieser Legislaturperiode nicht mehr zu einem Beschluss gekommen, mit dem wir dann auch im Bereich der Drohnen zum Beispiel mit Bewaffnung handlungsfähig sind. Das müssen wir unbedingt in den nächsten Jahren werden. Also das wird ein ganz wichtiges Vorhaben oft für die nächste Bundesregierung, wer immer sie stellt, sein. Aber in dieser Pauschalität kann ich das nicht teilen. Im Übrigen haben wir seit der Zeit, als die FDP ja auch in der Bundesregierung war, die Verteidigungsausgaben seit Wales noch mal erheblich gesteigert. Das werden Sie auch verfolgt haben. Und das bringt uns auch bessere Möglichkeiten, die Bundeswehr auszurüsten.
Sie haben das Wort zur Nachfrage.
Frau Bundeskanzlerin, Sie haben es eben erwähnt, 16 Jahre Amtszeit ist eine Zeit für eine Bilanz. Wir haben eben in der Tat Afghanistan debattiert mit einer sehr durchwachsenen Bilanz. Großer Respekt für das, was unsere Soldatinnen und Soldaten geleistet haben, aber politisch insgesamt in der Tat ja eine durchwachsene Bilanz. Meine Frage an Sie ist, wie ist Ihre persönliche Bewertung dieses Einsatzes und wie würden Sie, welche Lektionen würden Sie aus diesem Einsatz... Welche Lektionen würden Sie aus diesem Einsatz ziehen im Blick auf laufende Einsätze der Bundeswehr im Ausland, insbesondere Mali, jetzt nach dem angekündigten Ende von Barkhane der Franzosen? Was muss künftig anders laufen?
Na, ich finde, hier sind sehr bedenkenswerte Reden eben gehalten worden, die schon einen Unterschied gemacht haben zwischen der Frage, was ist die Motivation, in einen solchen Einsatz zu gehen? Und natürlich muss ich dazu eine gut ausgerüstete Armee haben. Ich glaube zum Beispiel, dass wir bei MINUSMA, und das ist ja in Mali, mit unserer Heron-Aufklärungsdrohne Hervorragendes leisten, über das andere Bündnispartner dort nicht verfügen. Und ich weiß, wie sehr das geschätzt wird. Da hätte man eher fragen können, müssen die Schnittstellen mit Barkhane und mit anderen Einsatzkräften nicht noch besser werden? Müssen wir die Afrikaner mehr ertüchtigen? Wir haben eine Ertüchtigungsmission für die afrikanischen Sahel-Armeen gemacht. Und ich arbeite seit Jahr und Tag dafür, also seit vielen Jahren dafür, dass ein Artikel 7 Mandat für die G5 Sahel-Truppe gegeben wird. Wir sind bis jetzt nicht erfolgreich gewesen, aber ich werde das weiter tun, weil ich glaube, dass wir stärker auch noch in diese Ertüchtigungs- und Ausbildungsrolle hinein müssen und nicht alles selber machen können, weil die kulturellen Gegebenheiten einer Region, das gilt für Mali, das gilt für Niger, das gilt aber eben auch für Afghanistan ganz besonders sind. Und man muss sagen, wenn etwas doch auch Erfolge gezeigt hat, dann war das der Angang mit dem Training und mit der Ausbildungsmission in Afghanistan. Ich habe das als einen großen Fortschritt empfunden. Und es ist jetzt natürlich bedauerlich, dass wir abziehen. Das war jetzt ja auch keine alleinige deutsche Entscheidung. Aber andere zu ertüchtigen, das halte ich weiter für wichtig. Und ansonsten haben wir auch Assets, um die uns manche auch vielleicht nicht beneiden, aber die manche sehr gerne mitnutzen.
Nein, das war die Nachfrage, die möglich war. Das Wort hat Dr. Georg Kippels für die nächste Frage.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, mit den Sommerferien steht jetzt auch die Reisezeit an. Ich möchte Sie vor diesem Hintergrund bitten, ob Sie uns einen Überblick über den Fortschritt der Impfkampagne geben könnten. Sie hatten in Aussicht gestellt, dass bis zum Ende des Sommers jedem impfwilligen Erwachsenen ein Impfangebot angeboten werden sollte. Halten Sie dieses Angebot unverändert für realistisch, insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir ja auch in einem gewissen Wettlauf mit der Delta-Variante sind?
Ja, das Angebot halte ich für absolut realistisch. Wir haben ja das erst schon gehört. Über die Hälfte ist jetzt der Bevölkerung ist jetzt erst geimpft. Wir wissen ja, dass wir nicht die ganze Bevölkerung impfen können, weil die 0- bis 12-Jährigen ja nicht dabei sind. Das heißt, es bleiben dann etwa 72 Millionen Menschen, sagen wir mal 73 Millionen Menschen, die könnten geimpft werden. Wir gehen nicht davon aus, dass wir 100% Impfbereitschaft haben. Also sagen wir, wenn wir 80 erreichen, wären wir schon gar nicht so schlecht. Und vielleicht auch 85. Und wenn Sie das sich anschauen, dass jetzt über also um die 50 Millionen Menschen eine Erstimpfung haben, dann bleiben also, sagen wir, können sich die Millionenzahl ausrechnen, habe ich jetzt nicht genau im Kopf. Dann sehen Sie das mit den Lieferungen. Wir bekommen jetzt alleine noch im Juni zweimal 5,7 Millionen Dosen von BioNTech. Dann kommen Dosen von Moderna fürs dritte Quartal dazu. Eine große Zahl im Juli, noch nicht so viel im August, aber sehr. Das heißt also, man kann eine ziemlich hohe Impfbereitschaft ansetzen und kann dann auch noch die Jugendlichen zwischen 12 und 18 oder 16 dazurechnen. Ich glaube, also guten Gewissens sagen zu können, nach allem, was ich weiß, dass ich dieses Angebot weiter aufrechterhalten kann.
Sie haben das Wort zur Nachfrage.
Ja, vielen herzlichen Dank. Wir erfreuen uns momentan an den Spielen der Europameisterschaft, die auch in Deutschland mit großer Sorgfalt im Hinblick auf die Hygienekonzepte durchgeführt werden. Aber auch diese Sportveranstaltung steht jetzt unter dem Eindruck der Delta-Variante. Und im europäischen Ausland stehen jetzt alsbald sehr große Spiele, insbesondere das Endspiel auf der Tagesordnung. Stimmt es Sie nachdenklich, dass teilweise in Verbindung damit den Infektionsrisiken auch Auswirkungen für die Bundesrepublik entstehen könnten, wenn dort nicht in ausreichendem Maße auch die gleiche Sorgfalt betrieben wird wie hier in Deutschland?
Naja, unbeschadet des Fußballs, der ist ja nur eine Facette davon, stimmt es mich vor allen Dingen nachdenklich, dass wir es bis jetzt nicht geschafft haben, dass alle 27 Mitgliedstaaten dieselben Einreisebestimmungen haben aus Virusvariantengebieten, in diesem Falle Großbritannien, aber das können auch andere Länder sein. Wir haben hier sehr strenge Bestimmungen, die sicherlich auch dazu beigetragen haben, dass bei uns die Delta-Variante sich noch nicht so schnell ausgebreitet hat. Aber leider ist das nicht für alle anderen Mitgliedstaaten der EU so. Und wir müssen als eine Lehre aus dieser Pandemie zu gleichen Bestimmungen kommen. Bei uns muss man, wenn man aus Großbritannien kommt, dann muss man eben in Quarantäne. Und das ist bei weitem nicht in jedem europäischen Land so. Und das würde ich mir wünschen.
Die nächste Frage stellt die Kollegin Karin Ley.
Ja, vielen Dank, Frau Bundeskanzlerin. Ich habe mich mit der wohnungspolitischen Bilanz Ihrer Amtszeit befasst. Während Ihrer Amtszeit sind die Angebotsmieten im Schnitt um 50% gestiegen. Also da sind jetzt auch kleinere Gemeinden mit eingerechnet. Es gibt einige Städte, nehmen wir beispielsweise Hof oder Heilbronn, die haben in mehreren Jahren hintereinander zweistellige Mietsteigerungen. Das heißt, die Mietenentwicklung hat sich komplett von der allgemeinen Kaufkraftentwicklung und auch von der Lohnentwicklung entkoppelt. Die Hälfte aller Mieterhaushalte in deutschen Großstädten gelten inzwischen von durch Wohnkosten überlastet. Und die Zahl der Sozialwohnungen ist in ihrer Amtszeit um 1 Million Sozialwohnungen zurückgegangen. Also sie hat sich fast halbiert. Jeden Tag gehen 100 Sozialwohnungen verloren. Sind Sie zufrieden mit dieser Bilanz? Und was waren vielleicht auch ganz persönlich Ihre Fehler in der Wohnungspolitik während Ihrer Amtszeit?
Also es ist richtig, dass ein Großteil der Bevölkerung durch die Mieten eine sehr hohe Belastung hat. Und deshalb hat der Bund sich auch entschlossen, gerade in dieser Legislaturperiode, obwohl er nicht zuständig ist, sondern die Länder zuständig sind, ich glaube, 5 Milliarden € in den sozialen Wohnungsbau noch einmal zu investieren, weil die Länder es aus eigener Kraft nicht geschafft haben. Damit haben wir sozusagen ein Stück Föderalismusreform wieder rückgängig gemacht. Und wir haben zweitens eine Wohngeldnovelle auf den Weg gebracht, die dazu geführt hat oder die jetzt dazu führt, dass wir automatische Wohngeldanpassungen haben, die es auch in den vergangenen Jahren nicht gab. Das war jedes Mal eine neue Entscheidung, also auch eine sehr gute Sache und auch das Wohngeld erhöht haben. Wir haben außerdem Baulandfragen und Ähnliches, ich kann das jetzt hier aus Zeitgründen nicht alles aufführen, in Gang gebracht, Baugesetznovellen, um das Bauen zu erleichtern. Und wo notwendig, haben wir ja auch Mietpreisbremsen eingesetzt, neuen Mietspiegel eingeführt. Aber wir müssen vor allem die Bauaktivitäten voranbringen. Wenn keiner Wohnung baut, gibt es auch keine Entlastung auf dem Wohnungsmarkt. Wir haben versucht, diesen sehr komplexen Sachverhalt gut zu handeln. Und ich glaube, deshalb haben wir einiges auf den Weg gebracht, gerade in dieser Legislaturperiode.
Sie haben das Wort zur Nachfrage.
Ja, vielen Dank. Vielleicht zur Zuständigkeit kann ich kurz erläutern, dass die Föderalismusreform ja in ihrer Amtszeit fiel. Ich denke, das war auch ein Kardinalfehler, das Wohnungswesen, die Verantwortung an die Länder zu geben. Wir haben es aber für den sozialen Wohnungsbau korrigiert. Hier gemeinsam, also alle demokratischen Fraktionen, und haben gesagt, der Bund ist in der Mitverantwortung. Das Problem ist, dass diese 5 Milliarden Euro über die ganze Legislaturperiode ja in keinem Verhältnis zu den tatsächlichen Bedarfen stehen. Und offenbar sind ja diese Maßnahmen, auch die Mietpreisbremse mit all ihren Ausnahmen und Schwächen, nicht geeignet, diesen Mietenexplosion zu stoppen und alle Menschen mit bezahlbarem Wohnraum zu versorgen. Deswegen freue ich mich persönlich sehr, dass es inzwischen eine Initiative gibt, die einen 6-jährigen Mietenstopp fordert, die der Deutsche Mieterbund, die Sozialverbände, die Gewerkschaften und viele Mieteninitiativen unterstützen. Und ich möchte Sie auch ganz persönlich fragen, ob auch Sie zustimmen würden, dass ein solcher Mietenstopp Mieterinnen und Mieter eine Atempause ermöglichen würde, die sie ausdrücklich verdient haben.
Also ich würde erst mal darauf hinweisen, dass da, wo die Linke mit in der Regierung ist, zum Beispiel hier in der Hauptstadt Berlin, die Situation sich nicht signifikant unterscheidet von anderen Bundesländern, wo sie nicht dabei ist. Und zweitens kann ich mich dieser Initiative leider nicht anschließen. Und gewonnen haben sie auch nicht vor Gericht. So.
Die nächste Frage stellt die Kollegin Ulle Schaus.
Das ist nicht zynisch, das ist ein Sachverhalt.
Nun hat die Kollegin Ulle Schaus das Wort.
Frau Bundeskanzlerin, viele der diesjährigen Erstwählerinnen kennen dieses Land nur mit Ihnen als Kanzlerin, und trotzdem hat sich nach 16 Jahren Ihrer Zeit als Regierungschefin der Frauenanteil im Bundestag nicht erhöht. Im Gegenteil, er ist gesunken, und Sie und Ihre Fraktion hätten ja jetzt die Chance gehabt, mit einem Paritätgesetz oder zumindest mit einer Paritätkommission etwas gegen diese Entwicklung zügig zu unternehmen. Jetzt ist es auf die lange Bank, auf die Wahlrechtskommission geschoben worden, und es ist unter ferner Liefen ein Thema, was in der nächsten Legislaturperiode irgendwann behandelt wird. Deswegen frage ich Sie, ist das aus Ihrer persönlichen Sicht ausreichend mit diesem Anteil von Frauen im Bundestag?
Nein, das ist absolut nicht ausreichend. Allerdings ist die Fraktion, der ich angehöre, hat in ihrer jetzigen Zusammensetzung die freudige Grundlage, dass die allermeisten Direktwahlkreise haben und direkt gewonnen haben. Das heißt, das Problem eines größeren Frauenanteils beginnt früher. Es beginnt nicht erst mit der Listenaufstellung. Und ich kann eine wunderbare Liste haben und trotzdem keine Frauen im Parlament. Und deshalb muss man da anders ansetzen. Und diese Ansätze sind nicht so ganz einfach, wie man manchmal Glauben machen möchte. Ich bin absolut nicht zufrieden, und ich werde auch erst zufrieden sein, wenn das 50-50 ist.
Sie haben das Wort zur Nachfrage.
Ich will es noch mal anders sagen. Seit Sie Kanzlerin sind, können sich Mädchen vorstellen, Kanzlerin zu werden oder auch Politikerin zu werden. Und ich kann das beurteilen, weil ich war Berufsberaterin bei SOS Kinderdorf, und es haben viele Mädchen seit ihrer Kanzlerinnenschaft diesen Berufswunsch geäußert. Und es ist eben auch bei dieser jungen Generation von Frauen eine sehr motivierende Aussicht. Und sind Sie mit mir der Meinung, dass es deswegen nicht am besten wäre, dass es eben in diesem Land auch weiterhin eine Kanzlerin geben soll?
Schauen Sie, ich bin der Meinung, dass nach 16 Jahren Angela Merkel die Bürgerinnen und Bürger mündig genug sind, ihre Entscheidung zu treffen, wen sie als Kanzler möchten oder als Kanzlerin.
Die nächste Frage stellt die Abgeordnete Beatrix von Storch.
Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, Frau Bundeskanzlerin. Vor etwa 3 Stunden haben wir gehört, dass Ursula von der Leyen in ihrer Funktion als Kommissionspräsidentin ein ungarisches Gesetz beurteilt hat als Schande. Sie hat angekündigt, dagegen vorzugehen. Und das heißt aus Kreisen der Kommission, dass ein Vertragsverletzungsverfahren möglich sein könnte. Das Gesetz behandelt eine Maßgabe der Ungarn. Sie wollen Homosexualität und Transsexualität Minderjährigen gegenüber in der Darstellung einschränken. In Ungarn ist seit 1996 die gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft anerkannt vom Staat. Wir begrüßen das, die Ungarn begrüßen das auch. Gleichwohl, jetzt soll gegen die Ungarn vorgegangen werden. Das trägt nach meiner Meinung und unserer Meinung zur Spaltung Europas bei. Die Souveränität ist angegriffen von Ungarn. Und die Frage lautet, unterstützen Sie diese Linie der Kommission gegen den souveränen demokratischen Staat Ungarn? Und sind Sie der Ansicht, dass das auch Auswirkungen haben sollte auf die Außenbeziehung der Europäischen Union und Deutschland zu den islamischen Golfstaaten?
Also erstmal halte ich dieses Gesetz für falsch und auch mit meiner Vorstellung von Politik nicht vereinbar, wenn man homosexuelle, gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften erlaubt, aber die Aufklärung darüber an anderer Stelle einschränkt, dann hat das auch mit Freiheit von Bildung und Ähnlichem zu tun. Also das ist für mich etwas, was ich politisch ablehne. Über die Vertragsverletzungsverfahren entscheidet die Kommission. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das ungarische Parlament dieses Gesetz schon verabschiedet hat oder ob es noch in der Beratung ist. Auf jeden Fall findet es meine deutliche Kritik. Und was diese Aussage mit den Beziehungen zu den Golfstaaten zu tun hat, hat sich mir nicht erschlossen.
Das glaube ich, ja.
Ja, ich auch.
Sie haben das Wort zur Nachfrage.
Ja, meine Nachfrage knüpft daran an. Markus Söder hat sich jetzt auch dafür ausgesprochen, dass das Münchner Olympiastadion gerne in Regenbogenfarben eingefärbt werden darf. Genau, großer Applaus. Viktor Orban hat jetzt seine Teilnahme für das Spiel heute abgesagt, auch mit Blick auf das, was die Kommission gesagt hat. Jetzt blicken wir von der EM raus zur WM, und die findet statt in Katar. Dort ist die Scharia Quelle der Rechtsgebung und Rechtsprechung. Dort ist Homosexualität verboten, und zwar bei 5 Jahre Gefängnisstrafe. Auch Peitschenhiebe wurden schon ausgeteilt in Katar. Über Saudi-Arabien spreche ich in dem Zusammenhang gar nicht. 65% einer Umfrage vom WDR, 65% haben zugestimmt, dass wir vor dem Hintergrund der Verfolgung von Homosexuellen in Katar und der Menschenrechtsverletzung von Homosexuellen in Katar unsere Teilnahme an der WM dort absagen sollten. Halten Sie das für richtig oder welche sonstigen Maßnahmen möchten Sie ergreifen, weil Sie gerade so klar gemacht haben, dass Ihre Haltung Ungarn gegenüber unerbittlich ist?
Meine Haltung Ungarn gegenüber ist sehr freundschaftlich verbunden, aber wenn es politische Differenzen gibt, werden sie benannt. Da ist übrigens Viktor Orban kein Ministerpräsident, der das für sein Land nicht etwa auch tun würde. Und zweitens ist die Frage der Abhaltung von Sportveranstaltungen in Ländern mit anderen gesellschaftlichen Gegebenheiten ein sehr weites Feld. Das können Sie über Olympische Spiele in China, das können Sie über die Weltmeisterschaft in Katar sagen. Ich will ganz eindeutig sagen, dass ich als Bundeskanzlerin nur meine Meinung jetzt zu diesem ungarischen Gesetz gesagt habe, dass die UEFA ihre Entscheidung bezüglich des Stadions und seiner Beleuchtung getroffen hat auf der Grundlage ihrer Statute. Die kann ich nicht bewerten. Ich habe aber festgestellt, dass die UEFA einen Unterschied zwischen dem Tragen der Binde von Manuel Neuer in Regenbogenfarben macht und diesem Stadionfrage. Und ansonsten habe ich meine Meinung zu der Einschätzung dieses Gesetzes deutlich gesagt.
Die nächste Frage stellt der Abgeordnete Klaus Mintrup.
Herzlichen Dank, Frau Präsidentin, Frau Bundeskanzlerin. Das Kabinett hatte am 12. Mai beschlossen, die Mehrkosten durch die Bepreisung von Erdgas und Öl, also die CO2-Mehrkosten, dass sie zu 50% aufgeteilt werden auf die Mieterinnen und die Vermieter. Und Ihre Fraktion blockiert nun diese Initiative. Und das ist aus unserer Sicht sehr problematisch, weil die Mieterinnen und Mieter können ja zum Beispiel keine Solaranlagen bauen oder keine Wärmepumpen einbauen. Sie können also auf diesen Preis nicht angemessen reagieren. Deswegen möchte ich Sie fragen, halten Sie diese beschlossene Aufteilung im Bundeskabinett weiterhin für richtig?
Also diese Aufteilung, zu der haben wir uns im Bundeskabinett entschieden, weil wir wissen, dass oder wussten, dass wir keine ideale Lösung in der Kürze der Zeit hinbekommen. Denn es ist unbestritten, dass natürlich auch der Mieter einen Einfluss auf seine Warmmietkosten, wenn ich das mal so sagen darf, nehmen kann. dass er es aber nicht alleine kann, sondern dass der Vermieter auch ein hohes Maß an Verantwortung trägt. Stelle man sich, man hat ja im Grunde zwei Extremzustände, der Vermieter, der nach den neuesten Standards sein Haus saniert und gemacht hat und getan hat, dort müssen Mechanismen gefunden, der vielleicht auch Unterstützung bekommen hat beim Sanieren des Hauses, da müssen Mechanismen gefunden werden, wie wir kompensieren, und das sagt die Union auch in ihrem Wahlprogramm, in ihrem Regierungsprogramm, wie wir das kompensieren, den Anstieg der Mietkosten. Dann dem Vermieter die Hälfte zu geben, ist in diesem Extremfall nicht ideal, weil er alles getan hat. Auf der anderen Seite gibt es Vermieter, die tun nichts an ihren Häusern, und dann soll der Mieter alles übernehmen, auch nicht ideal. Das heißt, im Idealfall müsste man die Häuser einteilen nach ihren Kategorien und das dann jeweils unterschiedlich aufteilen. Das haben wir in der Kürze der Zeit nicht geschafft. Deshalb müssen andere Mechanismen gefunden werden bei der Bepreisung, um die Miete nicht steigen zu lassen für klimaschutzverantwortliche Mieter.
Ihre Nachfrage.
Ja, Frau Bundeskanzlerin, unser Ziel ist es ja, glaube ich, gemeinsam das Klima zu schützen. Und das heißt also nicht das Ziel, Einnahmen aus der CO2-Bepreisung zu haben, sondern durch Investitionen in den Klimaschutz, erneuerbare Energien dafür zu sorgen, dass die Mieterinnen und Mieter klimaneutral leben können und dass diese entsprechenden Investitionen stattfinden. Weil am Ende wollen wir doch die Klimaneutralität.
Ja.
Das ist doch unser gemeinsames Ziel. Und dann kann es doch nur in Richtung erneuerbare Energien gehen. Und das Signal, was Sie jetzt senden, ist aus meiner Sicht tatsächlich damit nicht nachvollziehbar. Und warum haben Sie sich denn nicht damit durchgesetzt, mit dem, was Sie im Kabinett beschlossen haben? Das wäre ein erster Schritt gewesen. Und wir hätten das im Parlament ja sicherlich dann auch verbessern können. Sie haben ja übrigens gerade den Vorschlag der DENA hier zitiert. Also warum ist das dann stehen geblieben? Und warum ist Ihre Fraktion nicht Ihrer Haltung gefolgt?
Also ich sage noch mal, weil das etwas längeren Vorbereitungszeitraum braucht, wenn man ganz spezifische Regeln finden will. Wir haben ja gemeinsam die EEG-Umlage zum Beispiel gedeckelt. Damit sinken die Stromkosten für Mieter heute schon. Aber natürlich nicht so stark, wie die Bepreisung jetzt zum Beispiel bei einer nicht elektrischen Heizung ist. Das ist auch richtig. Und deshalb müssen andere kompensatorische Mechanismen gefunden werden. Und die wird auch die Union vorschlagen, wenn es dann zu weiteren Preiserhöhungen bei der Bepreisung kommt.
Die letzte Frage stellt der Kollege Manuel Höferlin.
Vielen Dank, Frau Bundeskanzlerin. Das Thema Digitalisierung ist wahrscheinlich zu Recht die Schicksalsfrage von der Zukunft von vielen Ländern. Aktuell liegt Deutschland zum Beispiel beim Anteil von Glasfaser bei Breitbandanschlüssen bei 4,7%. Der OECD-Durchschnitt liegt bei fast 30%. Länder wie Schweden und Spanien haben 70% erreicht. Die Verfügbarkeit von schnellem Internet darauf bauen wahrscheinlich alle Dinge auf, über die wir hier so derzeit sprechen. Autonomes Fahren, medizinische Versorgung, Pflege in der Fläche, wirtschaftliche Zukunft von Unternehmen in der Fläche etc. Und Sie, Frau Merkel, haben das schon früh erkannt. 2005 haben Sie in Ihrem Koalitionsvertrag, also vor 16 Jahren, festgelegt, dass Sie 50 Megabit Übertragungsrate, also nicht Gigabit, 1000, aber immerhin 50 Megabit Übertragungsrate flächendeckend bis 2018 haben wollen. Heute, ich habe gerade noch mal im Breitbandatlas nachgeguckt, das BMVI, sind weite Teile Deutschlands unter 75% mit 50 Mbit versorgt. Sie haben also Ihr Ziel von 2005 verfehlt. Welche Bedeutung hat Ihrer Meinung nach das Fehlen für die Zukunftsfähigkeit Deutschlands?
Naja, also erstens, alles nur an Glasfaserkabeln festzumachen, das wissen Sie auch, ist nicht sachgerecht. Wir haben Kabelstrukturen, die sehr, sehr gut sind. Und wir haben ja auch DSL, was zumindest die 50 Megabit auch möglich macht. Wir müssen uns die Haushalte erstmal angucken im ersten Teil. Und da sind wir natürlich sehr viel besser als 75%. Wir haben bis 2025 eine flächendeckende Abdeckung vorgenommen. Wir haben eine Mobilfunkgesellschaft gegründet, die dort, wo es kein wirtschaftlicher Anreiz besteht, genau diese Aufgabe auch vornehmen wird. Und da haben wir aber sehr viel Forstflächen dann und landwirtschaftliche Flächen, die das allerdings für ihre gute Bearbeitung auch brauchen. Ich denke, wir haben in dieser Legislaturperiode große Fortschritte gemacht auf diesem Gebiet und brauchen unser Licht dann nicht unter den Scheffel zu stellen, denn gleich die Aufgabe auch noch nicht abgeschlossen ist.
Die kurze Nachfrage.
Mir sei die Bemerkung erlaubt, dass das so nicht stimmt. Der BMVI-Breitbandatlas betrifft Haushalte und die 50 Mbit bezieht sich auf alle Technologien. Und dort ist die Versorgung bei unter 75% in weiten Teilen Deutschlands nur vorhanden. Vielleicht können Sie das noch mal als Chance nehmen, auf den letzten Metern da noch mal etwas anzuschieben.
Ich habe mich an Ihren 4,6%.
Ja, es geht mir gleich. Ich habe ja die Frage mit den 50 Mbit, die haben wir nicht erreicht, leider. Meine Frage dann noch vielleicht zum Abschluss. Welche großen Herausforderungen hätten Sie gerne in den letzten 16 Jahren erreicht bei der digitalen Transformation? Was können Sie dem nächsten Nachfolger oder Nachfolgerin mitgeben, was dringend erreicht werden muss? Was glauben Sie, wo kann Deutschland bei der Digitalisierung, bei der digitalen Transformation noch etwas aufholen, was sie vielleicht in den letzten Jahren versäumt hat?
Man glaubt es nicht, aber als ich Bundeskanzlerin wurde, gab es das iPhone noch nicht. Und insofern haben wir eine ganze Menge schon erreicht. Mir liegt im Bereich der Digitalisierung vor allen Dingen am Herzen eine europaweite digitale Identität, die wir in Deutschland jetzt über den Personalausweis und den Chip aufbauen als Wallet in Smartphone. Und ich glaube, dass darüber die Souveränität Europas wirklich erreicht werden könnte. Und das Zweite ist, dass die Kommunen und die Länder mit der gleichen Begeisterung wie ich und weite Teile der Bundesregierung und meiner Fraktion und vieler anderer Fraktionen die staatlichen Leistungen, also das Onlinezugangsgesetz, ausrollen über die ganze Republik, die mehr als 500 Leistungen, die wir haben. Und da fehlt mir manchmal noch so ein bisschen die Lust an dem Umstieg auf Digitalisierung in allen Bereichen der Republik. Ich glaube, die brauchen wir. Wir haben eine ziemlich gute Verwaltung im Analogen gehabt. Das hemmt uns vielleicht manchmal, aufs Digitale umzusteigen. Ich habe gestern mit dem Gesundheitsamt Köln, mit Ursula von der Leyen gemeinsam mir die Digitalisierung angeschaut, wie viel einfacher und wie viel besser das Arbeiten geht, wie viel mehr Informationen ich gewinne. Das brauche ich Ihnen, glaube ich, nicht zu sagen. Und alle sollten den Mut haben, diesen Schritt zu gehen.
Danke, Frau Bundeskanzlerin. Ich habe mich gerade noch vergewissert bei aller Lust am Austausch. Ich darf die Befragung nicht verlängern. Das heißt, ich beende die Befragung. Vielen Dank. Genau.
Ich würde sagen, ich bedanke mich, dass Sie Ihren Regeln entsprechend handeln. Dankeschön.
Genau. Und in der nächsten Legislaturperiode rate ich den Kolleginnen und Kollegen, sowohl die vorgegebene Fragezeit als auch die Antwortzeit einzuhalten. Dann kommen noch mehr Fragende zum Zuge. Ich rufe auf.